www.ewigeweisheit.de. Sie hören den Podcast der Edition Ewige Weisheit.
Wir wollen heute sprechen über Theosophie. Und da wäre meine erste Frage gleich mal, was der Begriff denn eigentlich bedeutet, Theosophie.
Theosophie ist ja ein zusammengesetztes Wort, setzt sich aus den Wörtern Theos und Sophia zusammen. Theos ist ja abgeleitet von Gott oder Götter und Sophia die Weisheit. Also man könnte sagen, die Weisheit der Götter oder die Weisheit Gottes. Das ist so gesehen Theosophie. Theosophie ist allerdings nicht wirklich etwas ganz Neues. Die Gründerin, Frau Helena Petrovna-Blavatsky, hat ja die Theosophie im Westen neu bekannt gemacht, aber die Theosophie selbst ist schon zeitalterlang die uralte Weisheitslehre, die auch schon vor der Menschheit bestand und immer bestehen wird. Es ist nur ein Begriff, der eben die göttlichen Weisheitslehren oder die göttlichen Lehren in einer neuen Form gebracht hat und dem Westen bekannt gemacht wurde.
Wenn ich jetzt von der theosophischen Gesellschaft erfahre, in der du ja tätig bist, hier in Berlin, dann vielleicht fragt sich der ein oder andere oder ich mich auch, warum die theosophische Gesellschaft, also zu welchem Zweck die gegründet wurde. Vielleicht kann man das so in zwei, drei Sätzen erläutern.
Also in Kurzform könnte man sagen, die Theosophische Gesellschaft wurde ja gegründet 1875 und in New York in Amerika von Frau Blavatsky gemeinsam mit Wilhelm Quandjatsch und Henry Steele Olcott. Die Theosophische Gesellschaft ist zu dem damaligen Zeitpunkt gegründet worden, um der einer sehr, sehr materialistischen Weltanschauung entgegenzuwirken und der westlichen Welt insbesondere neue spirituelle Impulse zu geben. Da diese alte Weisheit im Westen ja nicht mehr so bekannt war oder nicht mehr in der Form geboten werden konnte, wie es vielleicht einmal war.
Und dazu kam es dann nach einiger Zeit, als sich Frau Blavatsky, von der du schon gesprochen hattest, jetzt, die ja im Zentrum auch steht, der Theosophischen Gesellschaft, soviel ich weiß, die hat ja auch viele Reisen gemacht. Also die war ja, hat sich ja da wahrscheinlich auf den Reisen auch inspirieren lassen.
Also Frau Blavatsky war eine Person, also sie war entstammte einer deutsch-russischen Adelsfamilie und ist, ich weiß nicht, ob es die heutige Ukraine ist, aber damals Russland geboren worden. Und Frau Blavatsky war schon von Kindheit an eine sehr besondere Frau, die besondere Fähigkeiten hatte, die ein sehr, sehr willensstarker und verstandeskraftmäßiger Mensch war und schon gewisse Voraussetzungen, Fähigkeiten hatte, die schon sehr besonders waren. Frau Blavatsky hatte schon in der Kindheit visionäre Träume gehabt, wo ihr damals schon die Meister visionär erschienen sind, oder ein Meister zumindest, und den sie erst in späteren Jahren, 1851, so viel wie ich weiß, auch persönlich kennenlernen konnte. Und die Meister im Hintergrund, die Adepten, waren die eigentlichen Initiatoren für die Gründung der Theosophischen Gesellschaft und haben in Frau Blavatsky eine Person erkannt, die genau zu dieser Zeit willensstark genug war und eine Verstandeskraft hatte, der sie arbeiten konnten und die sich wirklich, die ihr Leben für dieses Werk gewidmet hat.
Und dafür ist sie auf dem ganzen Planeten gereist, hat viele verschiedene Leute getroffen.
Sie hat sehr viele Reisen gemacht, um natürlich auch aus vielen alten Kulturen die religiös, philosophisch und spirituellen Richtungen kennenzulernen. Sie hatte auch, so viel wie ich weiß, vom Urgroßvater in der Bibliothek ganz viel Zugang und hat Bücher gelesen und es kamen auch sehr viele Reisende ins Haus der Familie, wo sie schon ihren Horizont ständig erweitern konnte. Und sie hat natürlich dann sehr viel eigene Reisen unternommen, also in viele Länder dieser Welt. Unter anderem später auch nach Tibet, wo sie dann auch für längere Zeit unterrichtet und erwiesen wurde in Klöstern und da auch wohl in direkter Anweisung ihres Meisters stand.
Und wenn Sie jetzt, du hast das Tibet erwähnt, also weiter in Fernost eben, dann ist ja, glaube ich, auch Indien spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle jetzt für die Theosophische Gesellschaft.
Indien insofern, weil die Meister, das darf man nicht verwechseln, wird manchmal gesagt, dass die aus Tibet kamen. Die haben sich natürlich viel in Tibet aufgehalten, aber die beiden Adepten, von denen wir hier sprechen, die Initiatoren der Theosophischen Gesellschaft, Meister Kutumi und Meister Moria, waren beides Inder. Und der spezielle Meister Moria war Frau Blavatskys Lehrer.
Das heißt, durch den Einfluss, den diese Meister auf sie ausübten, konnte sie dann ihre Pflicht erfüllen, vielleicht könnte man das so sagen, also in Form ihrer Werke, die sie verfasste?
Also es gibt in den Mahatma-Briefen, was ja auch eines der Hauptwerke in der theosophischen Literatur sind, eine Stelle, wo gesagt wird, dass Frau Blavatsky sicherlich nicht die perfekteste Person war, aber für die Aufgabe der Verbreitung der Theosophie die beste Person, die es damals zur Verfügung stand. Und sie war praktisch schon lange unter Beobachtung und wurde letztendlich für dieses Werk auserwählt, weil sie die Fähigkeiten hatte und auch die Willensstärke, sich zu der damaligen sehr dominierenden gesellschaftlichen Stellung der Männer, dass sie sich da auch durchsetzen konnte, was auch wissenschaftliche Theorien anging, aber eben halt auch insbesondere einer sehr, sehr eingeengten religiösen Anschauung durch die kirchlichen Institutionen.
Sie als Frau sich damals behauptet hatte, hast du jetzt gesagt, ungefähr eine ihrer Nachfolgerinnen war ja dann als erste Annie Besant. Und mit Annie Besant ist ja auch sehr viel jetzt, was soll das, die Feminismus kann man das vielleicht nennen oder sowas, sich da weiter
ja. Annie Besant hatte Frau Blavatsky ja noch kennengelernt und Annie Besant war sehr inspiriert. Und sie war ja Frauenrechtlerin und hat sich sehr für die Armen eingesetzt, für die Frauen in ihrer gesellschaftlichen Stellung, die ja nicht hoch angesehen war. Und Annie Besant hat dann natürlich das Werk später weitergeführt.
Jetzt so alles in allem könnte man doch aber auch sagen, jetzt dadurch, dass Frau Blavatsky so viel gereist ist und quasi in so einem sich bewegt hat in so einem geistigen Plan, also ja, was es die Meister ihr vorgegeben haben, das hat ja eigentlich auch dazu geführt, dass dann so im 20., also das war ja Ende des 19. Jahrhunderts, dass das dann im 20. Jahrhundert begann, sich mehr und mehr zu verbreiten, dass überhaupt so ein Bewusstsein für geheime Traditionen und ja, Esoterik und so entstehen konnte.
Naja, es war überhaupt erstmal eine neue, die gesamtspirituelle Richtung praktisch ganz neu festzulegen oder überhaupt in Gang zu bringen. Man muss ja auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, als Frau Blavatsky in Amerika war und die Gründung stattfand, war ja auch das ganze Land unter einem sehr starken Einfluss des Spiritismus. Und das war im Grunde die Pforte, wo sie beginnen konnte, reinzugehen, um erstmal über den Spiritismus und die Erklärung der Geistererscheinung, die von den Spiritisten vertreten wurden, zu erklären und um halt auch Dinge richtig zu stellen. Und dadurch kam es auch dazu, dass sie sich auch durchaus Feinde schaffte und die natürlich gegen Frau Blavatsky gewandt waren. Aber letztendlich genau dieser Umstand hat dazu geführt, dass Frau Blavatsky und die Theosophie als solche erst recht bekannt wurden.
Jetzt ist ja so Spiritualität und Esoterik ist ja jetzt so ein Teil für viele Leute mittlerweile auch zugänglich geworden. Wobei ja unser Leben im Alltag heute mehr und mehr von materiellen Belangen bestimmt wird. Dann wollte ich fragen, welchen Blick auf das Leben hat denn da die Theosophie? Also welche Perspektive hat denn die Theosophie auf so ein alltägliches Leben oder was da nützlich sein könnte?
Für jeden wird es ja individuell unterschiedlich sein. Vielleicht ist erstmal grundsätzlich zu sagen, dass man vielleicht bestimmte Grundlehren der Theosophie erstmal kennenlernen muss, um zu erfahren, was beinhalten diese. Frau Blavatsky hat ja die Geheimlehre geschrieben, unter anderem, wo ja grundsätzliche Thesen aufgestellt werden und Dinge berichtet werden, die ja so bisher nie formuliert wurden. Und die Theosophie geht davon aus, dass unser gesamtes Universum, unser Kosmos, in dem wir leben, dass dieses Universum also kein zufälliges Ereignis ist, sondern wirklich von Gesetzen bestimmt ist, die nicht von Menschen gemacht sind, sondern es höher liegende spirituelle Gesetze gibt, die all das Leben durchwalten, dass wir in einem kosmischen Ganzen leben, in dem dieser Kosmos von Intelligenz getragen ist, von Substanz, von Stoff, von Geist. Und wir Menschen haben in diesem Gefüge auch unseren Platz und es ist nicht einfach nur ein zufälliges Ereignis. Um zu erklären, welche Auswirkungen das auf unseren Alltag hat, dazu ist natürlich auch wichtig zu erkennen, dass der Mensch eben halt kein einfach nur ein zusammengewürfeltes Wesen ist, sondern ein zusammengesetztes Wesen, was sich einfach aus spirituellen bis hin zu spirituellen Anteilen zusammensetzt und auch eine Zwischennatur hat, man könnte sagen im kirchlichen Sinne Körper, Seele und Geist. Die Theosophie hat da noch ein paar differenziertere Aussagen dazu, aber wir sind im Kern unseres Wesens spirituelle Wesen, die sich entwickeln.
Entwicklung ist ein wichtiges Stichwort. Als du jetzt meintest, das ganze Universum sei eben kein Zufall, sondern es sei dahinter eine Intelligenz, die dahinter wirkt, könnte man vielleicht auch Gott zu sagen.
Ja, Gott würde vielleicht falsch verstanden werden, wenn man Gott als Persönlichkeit sieht, sondern wenn überhaupt könnte man sagen, eine Gottheit, aber ein Prinzip, welches aber für den Verstand oder für unseren derzeitigen Verstand des Menschen an für eigentlich unerkennbar ist.
Und dieses Prinzip, was da wirkt, diese Intelligenz, die da wirkt im gesamten Kosmos, also dass es so eine Art so einen kosmischen Plan gibt oder so einen Weltenplan gibt, in dem das alles entstanden ist, dann ist ja im Grunde genommen auch der Mensch in seiner Entstehung und in seiner Fortentwicklung darin mit inbegriffen. Und da stelle ich jetzt mal so eine ganz allgemeine Frage, die man ja vielleicht mal in den letzten Jahrzehnten irgendwo mal gelesen hatte, nämlich die Frage nach der Evolution des Menschen. Und wie sieht das die Theosophie? Stammt der Mensch vom Affen ab?
Also es ist, würde den Rahmen sprengen und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das wirklich bis ins kleinste Detail erklären könnte. Aber man könnte eher sagen, der Affe stammt vom Menschen ab und dass die Menschheit, so wie es die Wissenschaft heute sieht, ist viel älter, als wir denken. Und die Abstammung des Affen sind Seitenlinien von einer gesamtmenschlichen Entwicklung. Und insofern ist die Darwin'sche Theorie, dass der Mensch vom Affen abstammt, durch die theosophischen Lehren eher widerlegt worden.
Wenn du jetzt von so einem durchgehenden Entwicklungsstrang, glaube ich, gesprochen hast gerade, gibt es da so bestimmte Stufen, der Entwicklung darauf? Also
Evolution findet grundsätzlich immer statt. Egal, ob wir einen Mensch sehen, ein Tier, eine Pflanze, das Mineralreich oder unsichtbare Reiche, die sich unterhalb des Mineralreiches befinden oder auch in den Götterwelten, es ist eine fortwährende Evolution. Der Mensch macht seine Entwicklung im Menschenreich durch und wird sich da auch fortentwickeln. Die Theosophie geht davon aus, dass wir im Kern geistige Wesen sind. Wir sprechen oft von der Monade als spirituelles Bewusstseinszentrum, was aus diesem Schoße der Göttlichkeit hervorbricht und in die Entwicklung geht. Und diese Monade baut sich seine Körper und Vehikel auf, so wie wir bereits sagten, Körper, Seele und auch die Empfänger von Geistes, spirituellen Zentren. Und diese Vehikel entwickeln sich und machen Erfahrungen und tragen letztendlich zu der Gesamtentwicklung dieser geistigen Monade dazu bei, dass diese Monade sich auch wieder weiterentwickelt. Und insofern kann man nichts, was existiert, sagen, dass sich etwas nicht evolviert. Das ganze Universum, unsere Erde, der Mensch, die Tiere, die ganze Natur besteht aus Wesenheiten, die alle auf der Entwicklungslinie stehen.
Und wenn du jetzt sprichst von der Entwicklungslinie, dann heißt es ja eigentlich auch, klingt da für mich mit an, so ein Kommen und Gehen auch, ne? Ja. Und dann ist ja auch sowas vielleicht wie der ja sehr verbreitete heute Begriff des Karma, den ja vielleicht manche auch so ein bisschen als Schicksal verstehen. Wie ist der Sicht der Theosophie darauf? Also dass da sowas mit ins Gewicht fällt, was man jetzt in dem gegenwärtigen Leben für Taten begeht oder ob man Leuten hilft oder ob man was Gutes oder Schlechtes in Anführungsstrichen macht.
Karma oder das karmische Gesetz oder das Gesetz von Ursache und Wirkung ist nur eines der Gesetze, die das Universum leiten oder lenken oder eines der Gesetze sind. Das andere ist, wird manchmal als Zwillingsgesetz bezeichnet, das Gesetz von der Reinkarnation, dass wir über immer viele Verkörperungen haben und auch der Mensch immer wieder kommen muss, um seine Lektionen zu lernen. Und darüber stehend gibt es natürlich auch noch das Gesetz der Zyklen, dass wir sagten schon, Universen, das ist auch eines der Postulate in der Geheimlehre, die Universen kommen und gehen tatsächlich. Sie sind einerseits, wenn sie in die Entwicklung gehen, ist der manifestierte Zustand, geht sozusagen hinaus in die Welt, in die Materie und kehrt irgendwann auch wieder zurück in diesen göttlichen Schoß. Und innerhalb dieser Manifestationsphasen wirken natürlich weitere Gesetze wie das Karma-Gesetz, Reinkarnation und Gesetze der Anziehung, der Abstoßung, Energiegesetze und so weiter und so fort. Das ist ein spezielles Studium.
Trotzdem würde ich das trotzdem gerne noch weiter, würde gern noch weiter fragen mit dieser Karma-Thematik. Wenn man jetzt sagt, der Mensch wird wiedergeboren oder sowas, gibt es da so Gedanken über den Tod, auch wie man sich das vorstellt, was sich da ereignet oder wie dann so eine Wiederverkörperung vonstatten geht? Vielleicht erstmal so diese Vorstellung vom Tod in der Theosophie, gibt es da sowas darüber?
Also der Tod ist ein Begriff, der in der Theosophie eigentlich gar keine wirkliche Bedeutung hat. Der Mensch oder zumindest der materiell eingestellte Mensch hat vielleicht die Vorstellung oder nur eine vage Vorstellung von dem, was nach dem Tod kommt. Viele denken auch, dass gar nichts passiert, dass man einfach nur umkippt und dass nichts mehr kommt. Die Theosophie geht davon aus, und das hatte ich vorhin erwähnt, als zusammengesetztes Wesen gibt es eben halt auch den reinkarnierenden Teil des Menschen, der Erfahrung sammelt. Man könnte es auch als die Seele des Menschen bezeichnen. Und diese Seelenerfahrung, die werden auch wieder in einer neuen Verkörperung mitgebracht und dann geht die Entwicklung weiter. Das spirituelle Zentrum bleibt immer erhalten, die geistige Monade des Menschen, aber die kehrt nach dem Tode in ihre eigentliche spirituelle Sphäre zurück. Aber das reinkarnierende Wesen oder die Seele des Menschen wird eine gewisse Dauer der Ruhe haben, der Erholung und wird sich dann nach einer gewissen Zeit wieder inkarnieren und schafft sich den neuen Körper, das neue Vehikel. Insofern sind wir, so wie wir erscheinen, wir schaffen uns selber unser eigenes karmisches Gesetz nach Ursache und Wirkung.
Und kann man da jetzt sagen, wenn wir jetzt uns wieder verkörpern in diesem Vehikel, wie du es wunderbar bezeichnest, gibt es da so eine Steigerung, dass man sagt, so allmählich steigert man sich? Oder gibt es auch, dass man vielleicht wieder als Tier wiedergeboren würde? Oder
also sowas? Die Theosophie sagt ganz klar, dass wir uns nicht zum Tier zurückentwickeln, sondern es gibt eine stetige Aufwärtsentwicklung in der Evolution. Und jede neue Verkörperung ist immer wenn man so will, auf immer eine kleine Stufe höher angesiedelt als die vorherige. Es mag manchmal Rückschritte geben, die aber nur so scheinen. Aber grundsätzlich kann man von einer spiralförmigen Entwicklung ausgehen. Da gibt es Abschnitte, die offensichtlich spürbar nach oben führen, wenn man so will. Aber es gibt natürlich auch scheinbare Rückschritte, die aber nicht in Wirklichkeit Rückschritte sind. Das gehört alles mit zu diesem Zyklus.
Wenn der Mensch sich jetzt in jeder Inkarnation in seinem Bewusstsein steigert und damit dann auch in einem heutigen alltäglichen Verständnis jemand werden kann, der zu Gutem auf der Erde beiträgt, in seinem Umfeld. Gibt es da so eine Vorstellung in der theosophischen Gesellschaft darüber, was vielleicht so ein vollkommener Mensch sein könnte oder was als so vollkommenes Menschtum angestrebt werden sollte?
Das Ziel der menschlichen Entwicklung ist ja letztendlich auch Vollkommenheit. Vollkommenheit in dem Sinne, dass man sein spirituelles Erbe antritt und sich letztendlich von allen Begrenzungen und Beschränkungen gelöst hat und frei wird. Das ist auch eine Sache, die ja auch der damalige Theosoph Krishnamurti geäußert hat, die Befreiung des Menschen von all seinen Beschränkungen. Und die Adeptschaft oder die Adepten sind zum Beispiel diese vollkommenen Menschen, die der Menschheit voranhelfen, die diese Stufe schon erreicht haben, nämlich schon die Menschen, die normale Menschenstufe schon überschritten haben. Sie sind Menschen, aber sie haben alle ihre Attribute, alle ihre Fähigkeiten und Anlagen völlig entfaltet und sind insofern als Mensch zumindest vollkommene Wesen geworden. Ziel ist die Befreiung, Vollkommenheit letztendlich auch am Ende nicht mehr inkarnieren zu müssen. Es sei denn, es geschieht auf eine freiwillige Art, um allen Menschenwesen und allen Wesen überhaupt auch weiterzuhelfen und eine hilfreiche Hand zur Verfügung zu stellen.
Das heißt, in dieser Zwischenwelt, von der du gesprochen hattest, in der man sich nach theosophischer Lehre nach dem Tod aufhält?
Ja, das ist nur ein Zwischenzustand zwischen den Inkarnationen. Ja.
Ja. Aber da geschieht da was mit der Seele? Also, dass derjenige dann eben als so ein vollkommeneres Wesen wieder inkarniert?
Der Zustand nach dem Tod ist eigentlich nicht wirklich, wo eine Entwicklung stattfindet. Nach dem Ablegen des Körpers gibt es eine Zwischenwelt, die wird Kamaloka genannt, wo so eher die noch vorhandenen niederen Leidenschaften oder ähnliche Dinge mehr oder weniger erlebt werden und aber letztendlich auch abgestreift werden. Und die idealen Zustände, die höheren Motivationen, die Ideale des Menschen, die wirklich schon in einer spirituellen, mentalen Entwicklung nach vorne schauen, diese werden in diesen sogenannten Devachan zu einer glückseligen Ruhe. Es ist aber nur der Ausruhzustand. Und dann, wenn sich dieser Zustand praktisch aufgelöst hat, dann erfolgt die nächste Inkarnation.
Das heißt, also ein Teil des Menschendaseins ist sozusagen, hat eher so einen Ewigkeitsaspekt.
Ja.
Und ein anderer Teil, der ist nur immer für einen bestimmten Zeitabschnitt dann inkarniert.
Ja, ist der Körper, der Mensch ist also hat insofern einen sterblichen Anteil und einen unsterblichen.
Und gibt es da so eine Unterteilung nochmal von dem Sterblichen und dem Unsterblichen?
Also wenn wir von der Siebenfältigkeit des Menschen ausgehen, und die Siebenfältigkeit wird ja sehr viel deklariert in der Theosophie, da haben wir den menschlichen Körper, wir haben das Vitalprinzip, wo die Lebensenergien fließen, wir haben den Astralkörper, wo alle unsere Emotionen, Leidenschaften und Triebe angesiedelt sind, und die Wunschwelt. Wir haben den Verstand, wir haben also den mentalen Bewusstseinszustand, der einerseits auf die begrenzten Dinge hinreicht, aber auf der anderen Seite zum höheren Spirituellen gerichtet ist, was in der Aufzählung dann Buddhi bedeuten würde, wo das Weisheits- und Liebesprinzip verankert ist. Und der höchste
Buddhi
Buddhi, sagt, ja. Okay. Und der höchste Zustand oder das, wo der Mensch praktisch eins mit dem All selbst ist, ist das Atman oder Atma-Prinzip, das ist das reine Bewusstsein, das göttliche Bewusstsein.
Dieser Monadenbegriff, den
genau,
hattest du
das wäre dann praktisch, wo die Verbindung mit unserer geistigen, spirituellen Monade besteht.
Unserer Monade. Das heißt, der Körper besitzt eine Monade, die dann fortbesteht, auch nach seinem Tod? Oder ist die Monade im Grunde genommen das tonansagende etwas in
die Monade ist immer das Zentrum von allem. Und es gibt da auch verschiedene Lehrmeinungen, die von Gottfried von Purgeis zum Beispiel, der sagt, es gibt auch eine körperliche Monade, es gibt eine Astralmonade, es gibt eine Mentalmonade, es gibt sogar die buddhische Monade. Also auch aus verschiedenen, also jeder Anteil hat sein spirituelles Zentrum. Aber das muss man nicht unbedingt so sehen. Wichtig ist, dass wir überhaupt in der Essenz sind wir einfach das spirituelle Zentrum, das haben wir. Und das ist auch unsterblich. Und wenn man so will, ist Atman und Buddhi, diese beiden höchsten Prinzipien, werden auch oft als die Monade bezeichnet.
Wenn du jetzt meinst, auch dieses Zwischenreich, von dem du gesprochen hattest, auch Devachan war so ein Begriff, ja. Dann bedeutet das mit über diese Monade auch, und diese ganze Thematik, dieser gesamte Kontext, auf den ich dich jetzt gerade anspreche, ja auch so eine Zeitlosigkeit, oder? Da kann man ja nicht die gleichen Gesetzmäßigkeiten anwenden also, wie in unserer Inkarnationswelt, in der Welt, in der wir inkarnieren.
Der Devachan-Zustand ist sicherlich auch diese sogenannte Himmelswelt, ist ein begrenzter Zustand. Die setzt sich ja aus den höchsten Idealen, die der Mensch sich geschaffen hat, zusammen und daraus wird diese Welt gebildet. Mit den höchsten Hoffnungen, Sehnsüchten, den wirklichen spirituellen Energien, die der Mensch in sich schon entfalten konnte bis zu diesem Zeitpunkt, die werden in diesem idealisierten Zustand erscheinen und werden auch diese Ruhe hervorrufen. Aber es ist natürlich auch ein begrenzter, weil es ist noch kein vollkommener Zustand. Es ist nicht die höchste Geisteswelt. Es ist einfach ein Zwischenraum, wo man sich ausruhen darf. So wie wir im normalen menschlichen Leben, wenn wir schlafen, ist es wie so eine Art Traumzustand.
Wo alle Möglichkeiten da sind.
Ja, und aber in der höchsten idealen Form. Ne? Also es werden in diesem Devachan-Zustand jetzt zum Beispiel keine Albträume oder ähnliches auftauchen, sondern wirklich nur die spirituellen höchsten Anteile des Menschen, die entwickelt wurden.
Jetzt hatten wir vorhin gesprochen auch über Schicksal. Dann hattest du jetzt den Begriff Himmelswelt genannt und im Kontext dieser Siebenfältigkeit des Menschen Astralkörper. Könnte man sagen, dass dieser Astralkörper das ist, was mit der Sternenwelt zusammenhängt? Also sowas wie jetzt die Astrologie beschreibt, also diese Astralkräfte, ist das etwas, was da eine Rolle spielt? Sternzeichen von einem Menschen zum Beispiel?
Also gut, ich kann es nicht so genau sagen. Eins ist natürlich klar, es gibt immer auch Beziehungen zwischen den kosmischen und den menschlichen Reichen. Und es gibt auch kosmisch gesehen auch Bereiche, wo astrale Bedingungen herrschen oder wo auch solche Abschnitte existieren, die mit dem Menschen natürlich in Beziehung stehen.
Wenn jetzt die Seele oder die Monade, also wenn es jetzt wieder zu so einer neuen Inkarnation kommt, ist da davor so ein bestimmter Zustand, der dann das auslöst im Grunde genommen, also der das einleitet?
Das ist wahrscheinlich ein natürlicher Zustand. Wenn sich etwas, bevor es in die nächste Inkarnation geht, muss der Zustand, der vorher bestand, sich ausgefüllt haben. Also es muss auslaufen. Die Impulse oder die höchsten Ideale, die werden dann irgendwann nachlassen, weil es kommt zu einer gewissen Zeit der Drang danach für neue Erfahrungen. Und wenn dieser Impuls erscheint, der naturgemäß dann erscheinen wird, dann geht es auch in die nächste Inkarnation.
In der wir jetzt uns gerade befinden und heute sprechen über die Theosophische Gesellschaft und das Werk, was vor allen Dingen Frau Blavatsky hinterlassen hat, wie zum Beispiel die Geheimlehre, die ja ihr Hauptwerk ist. Isis Entschleiert ist auch noch ein jüngeres Werk von ihr. Wenn jetzt jemand fragen würde, ja, wie komme ich denn jetzt der Theosophie näher oder den Inhalten der Theosophie? Also gibt es da einen Zweck, was man jetzt auch sagen könnte, dass jemand sagt, so, ich will mich tatsächlich damit beschäftigen, mit der Geheimlehre Blavatskys?
Die Menschen kommen ja aus den unterschiedlichsten Motivationen zur Theosophie oder zu den theosophischen Gruppen oder melden sich. Manche kommen und gehen und manche sind voller Enthusiasmus am Anfang und erscheinen dann nie wieder. Also ich habe da sehr viel schon erlebt. Aber die Gründe, warum jemand zur Theosophie vorstößt, sind sehr, sehr unterschiedlich. Und die wenigsten kommen irgendwie daher, dass sie kommen, sagen, ja, ich komme, weil ich die Geheimlehre kennenlernen will. Sie kommen meistens aus ganz anderen Gründen und dass sie etwas gelesen haben oder irgendwo einen Anhaltspunkt bekommen haben oder aus einer Krise Fragen gestellt haben und irgendwie auf irgendwelchen Wege auf die theosophische Gesellschaft aufmerksam geworden sind und kommen. Ne? Aber jetzt nicht speziell, weil sie wissen, ach, da gibt es eine Geheimlehre oder sowas.
Die kommen zu den Vorträgen und wenn du jetzt da Menschen einlädst oder selbst jetzt Vorträge hältst, könnte man da sprechen von so einem Grundgedanken der Theosophie, die da immer mitschwingen, also so eine Art, auch so eine Ethik, die für die Theosophie steht, so eine Lebensethik.
Es gibt ja das Motto der Theosophischen Gesellschaft, da gibt es drei Grundziele.
Wie
Also
hast du die denn?
der erste Punkt, die universale Bruderschaft der Menschheit zu bilden, einen Kern zu bilden, in der wirklich die Einheit auch gelebt wird. Der zweite Punkt, das Studium der Religion, der Philosophien und der Wissenschaften. Und der dritte Punkt, die ungeklärten Kräfte oder Naturkräfte im Menschen zu erforschen. Und da muss man auch noch dazu sagen, dass es nicht in erster Linie darum geht, übersinnliche Zustände zu erlangen, wie Hellsehen, Hellhören oder Visionen haben zu müssen, sondern das wird sich zu gegebener Zeit einstellen, wenn die Zeit reif ist, aber es sollte nicht Ziel sein. Das geht mehr um diese Kräfte. Wie sieht es aus mit Mitgefühl, mit Güte, mit Gerechtigkeit, den Menschen zu helfen und wirklich diese idealen guten Werke, dass man diese Kräfte entfaltet, um hier auf Erden zu wirken, um eine gute Atmosphäre zu schaffen, um den Menschen auch damit weiterzuhelfen.
Jetzt hatten wir schon mal gesprochen über das Werk Frau Blavatskys, also Isis entschleiert, dann die Geheimlehre. Das sind ja sehr umfangreiche Werke. Ich glaube, die Geheimlehre, das sind ja über 1000 Seiten oder so
Ja,
Inhalte.
sind viele. Ja.
Und wer sich schon mal daran gewagt hat, der wird ja auch schnell merken, dass das nicht so ein Lesebuch ist, was man einfach durchliest, sondern dass es tatsächlich eines Studiums bedarf. Also, dass man da
Also.
wirklich sich Zeile für Zeile hindurcharbeitet. Und gibt es da jetzt so vielleicht so eine Zusammenfassung oder andere Bücher, die du empfehlen würdest, die da einem eine gute Anleitung geben, um sich dem Ganzen zu nähern?
Also in der theosophischen Bibliothek oder da, wo es theosophische Bücher auszuleihen gibt, da gibt es auch Begleitwerke zu der Geheimlehre, die gewisse Themen, Oberthemen behandeln. Die Geheimlehre selber, diese drei dicken Bände, es ist tatsächlich wirklich kein Lesebuch, was man einfach mal von vorn bis hinten liest und man weiß Bescheid. Das ist ja nicht nur ein intellektuelles Studium, sondern das ist ein Studium, was eigentlich im Grunde genommen ein Leben reicht nicht aus. Man muss wirklich immer wieder studieren, neue Dinge entdecken, zwischen den Zeilen lesen. Man kann die Begleitwerke zur Hilfe nehmen. Es ist ein sehr, sehr intuitives Verständnis nötig, um diese Thesen, diese Gesetze, das, was Frau Blavatsky schreibt, um die irgendwie in sich erblühen zu lassen. Das ist nicht sehr einfach.
Hast du noch so eine Buchempfehlung, also so zwei, drei Buchempfehlungen vielleicht, die an die Theosophie heranführen?
Ja, Gottfried von Purka, den ich persönlich sehr schätze, der hat sehr, sehr viel darüber geschrieben und der mir sehr gut liegt, aber es liegt nicht allen so. Es gibt die sechsteilige Reihe der Traditionen, es gibt die esoterische Philosophie, die Grundlagen von Purka. Wer es so mehr intuitiver mag, die Stimme der Stille von Frau Blavatsky ist so mehr fürs Herz und fürs Gemüt und für die wirkliche spirituelle Seele. Die Geheimlehre natürlich, wer die Ausgabe hat, gekürzte Geheimlehre oder Begleitwerke, da muss man schon auch versuchen, seinen Intellekt zu schulen, um da auch irgendwie näher zu erforschen. Ja, Geoffrey Borborka zum Beispiel ist ein Werk, der sehr begleitend die Geheimlehre erklärt und sehr viele Anmerkungen gemacht hat. Sehr lohnenswertes Studium auch.
Wie heißt es?
Ja, Der göttliche Plan von Geoffrey Borborka. Und wenn man über die theosophische Entwicklung an sich wissen möchte, wie es zustande kam, wie die Zusammenhänge waren aus der damaligen Zeit, dann natürlich auch das Werk von Sylvia Cranston und Williams, H.P. Blavatskys Lebenswerk. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch und bringt die Zusammenhänge aus der Vergangenheit zusammen. Sehr gut recherchiert.
Vielen Dank, Thomas, für das Interview.
Ja.
Die Frage, die ich jetzt noch am Schluss habe für die Zuhörer, wie kann man jetzt Kontakt aufnehmen, allgemein mit der Theosophischen Gesellschaft ADIA in Deutschland und mit der Loge Blavatsky in Berlin?
Ja, also die Hauptstelle der Theosophischen Gesellschaft ADIA ist ja bei uns in Regensburg durch die Frau Kaulich vertreten. Da gibt's, kann man sich im Internet da Stichpunkt theosophieadia.de in Deutschland e.V. erkundigen. Die Gruppe hier in Berlin, wo ich die Gruppe leite, ist theosophie-in-berlin.gymdofree.com. Ja, das findet man im Internet, das kann man sich auch durchklicken, wo es die Kontaktadressen gibt und da findet man die Theosophische Gesellschaft ADIA. Und wir machen in Berlin zum Beispiel alle 2 Wochen montags, jeden 2. und 4. Montag im Monat unsere Veranstaltung und haben wirklich ein breitflächiges Themenprogramm, wo mal das eine und das andere studiert wird. Also es ist nicht so feststehend, dass es heißt, wir machen nur Geheimlehre, wir machen alles. Alles, was, wo jeder Lust und Forscherdrang entwickelt.